eineinhalb Jahren sind Wahlen schon wieder. Und in diversen Kantonen sieht man schon heute, in welche Richtung es gehen könnte. Heute machen wir im Politbüro den grossen Formcheck. Und zwar von den Bürgerlichen und von den Mitteparteien. Was ist das Geheimnis der Grünliberalen? Was macht die FDP momentan besser als die SVP? Und warum redet eigentlich niemand über die Mitte? Über das reden wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Mir gegenüber steht Jacqueline Büchi. Aus Bern zugeschaltet sind mit Christoph Lenz und Markus Häfliger.
Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo zusammen.
Gleich am Anfang ein Hinweis. Wir haben kürzlich, Markus und ich, ein Apropos gemacht zur Krise der SP. Also wenn euch die linken Parteien und diese Form schon interessiert, würden wir euch sehr gerne auf das Apropos hinweisen. Heute geht es über andere Lieblingsparteien von uns, und zwar zuerst über die FDP. Hat sich der Freisinn stabilisiert? Mirakulöserweise.
Du fängst fast mit der schwierigsten Frage an, Philipp. Ich erlaube mir noch kein definitives Urteil. Hat er sich stabilisiert? Kann er seinen Wähleranteil zum Beispiel bei den nächsten eidgenössischen Wahlen halten oder sogar wieder steigern? Aber was man kann sagen kann, es sieht nicht mehr so schlimm aus wie am Anfang der Legislatur. Vielleicht einfach eine Zahl zu dem. Wir haben 16 Mal haben die Kantone gewählt seit den letzten eidgenössischen Wahlen. Und die ersten 11 von diesen 16 Wahlen hat der Freisinn immer verloren. Und vielleicht mögen sich Zuhörerinnen und Zuhörer noch erinnern. Genau darum haben wir die ersten 2 Jahre von dieser Legislatur eigentlich nur oder sehr stark und sehr oft über die Formschwäche der FDP diskutiert. In den letzten paar Wochen, kann man sagen, oder vielleicht in den letzten 3 Monaten etwa, hat sich das Bild ein bisschen aufgehellt. Von den letzten 5 Wahlen, die in den Kantonen waren, hat er nur noch 3 verloren. Und zum Beispiel gerade jetzt auch in Bern nicht viel am letzten, vor 2 Wochen. Und 2-mal hat er sogar können zulegen, nämlich in Obwalden und in Freiburg. Also, leichte rosenrot, aber noch nicht wirklich die fundamentale Trendwende, würde ich sagen.
Ich sehe es ähnlich wie der Markus. Ich finde es auch sehr schwierig zu bewerten, wie der Trend bei der FDP weitergeht. Tatsächlich, eben, sie haben sich teilweise können stabilisieren, auch können zulegen, in Exekutivwahlen teilweise sehr gute Ergebnisse gemacht, Freiburg, Neuenburg. Was hingegen schon ist, in der grossen Linie hat die Partei einige Probleme. So, namentlich, was Geschlossenheit angeht, was Themen angeht. Ich, einfach jetzt gerade so aus dem Bauch raus geredet, wir erinnern uns, CO2-Gesetz ist die Fraktion grossmehrheitlich dafür gewesen, hat laute Dissidenten gehabt, schliesslich die Basis hat sie der Abstimmung massiv verworfen. Das Medienpaket Anfang Februar, die Fraktion so gespalten, die Delegierten und die Basis massiv dagegen. Das Filmgesetz, das berühmte Lex Netflix, wo im Mai zur Abstimmung kommt, Fraktion klar dafür im Parlament. Die Jungpartei macht das Referendum und die Delegierten sind jetzt massiv dagegen gewesen. Und dass die Partei gespalten ist bei Klimafragen und bei der Europafrage, das ist ja schon längstens bekannt. Und ich glaube, das ist wie etwas, wo die FDP, namentlich der Thierry Burkhardt, muss lösen. Die Partei muss irgendwie lesbarer und konsistenter werden. So, Fraktion, Delegierte, Basis. Das muss kompakter werden, besser zusammenpassen, wenn die Partei tatsächlich Schwung entwickeln will.
Spielt das eine Rolle, Jacqueline, wenn man die Wahlen trotzdem gewinnt, auch wenn in der grossen Linie viel Dissens rum ist?
Ja, ich bin recht einverstanden mit den beiden Kollegen, wenn sie sagen, man sollte da noch ein bisschen vorsichtig sein, damit den Trend umkehr auszurufen. Eben, das sind 2-3 Wahlen, die sie jetzt wieder gewonnen haben, kantonal. Ja, zum Teil ist das in der Westschweiz, wo die FDP vielleicht noch ein anderes Standing hat. Zum Teil kann das auf Verschiebungen in der politischen Grosswetterlage zurückzuführen sein. Aber ich glaube auch, wir Journalistinnen und Journalisten, aber auch Politbeobachter neigen ja manchmal ein bisschen dazu, um so Sachen dann überzuinterpretieren. Ich wäre jetzt da im ersten Moment einmal noch ein bisschen vorsichtig. Und bei den Themen, die Christoph anspricht, es kann natürlich sein, dass das jetzt mit dem Ukraine-Krieg, dass da auch nochmal ein neuer Akzent dann kommt. Der Thierry Burkhardt hat ja früher Sicherheitspolitik eigentlich als Hauptthema für die Partei ausgerufen und ist dort noch ein bisschen belächelt worden. Und wer weiß, vielleicht gibt ihm die Entwicklung jetzt recht.
Das ist der Punkt, oder? Der Ukraine-Krieg tut so alles wegdrücken, dass all die anderen Themen, wo man sich nicht einig ist, wie nicht so eine Rolle spielen momentan, oder?
Ich finde, dort muss man, aber kann man konstatieren, dass der Thierry Burkhardt eine relativ klare Linie fährt. Er hat sehr schnell für die Sanktionen sich ausgesprochen. Die FDP hat sich sehr schnell für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen. Wenn das Politbüro ausgestaltet wird, haben wir auch ein Interview in der Zeitung, wo der Thierry Burkhardt sagt, dass er eine engere Anbindung oder Annäherung von der Schweiz an die NATO möchte. Und ich finde, er fährt da relativ deutliche, relativ klar lesbare Linie, namentlich lesbarer als Konkurrenzrechts der SVP, wo in den letzten paar Wochen sehr ein konfuses Bild abgegeben hat. Ob sich das in Wahlen auszahlt, in Wahlerprozent, das wissen wir natürlich nicht mehr. Aber mir scheint, im Unterschied zu der Europa- und zu der Klimafrage fährt die FDP in dieser ganzen Ukraine-Politik zumindest als Partei eine klare Linie, ist mein Eindruck.
Dann bleibe ich noch bei der SVP, Markus. Dort ist die Tendenz ein bisschen andere. Dort tut man eher eine Schwäche feststellen, oder? Auch in den diversen kantonalen Wahlen. In der Stadt, in Zürich, haben sie verloren zum Beispiel. Der SVP geht es momentan nicht so gut.
Ja, also in den kantonalen Wahlen, es sieht ja jetzt für die SVP nicht schlechter aus, wenn man die Bilanz seit 2019 anschaut, wie für die FDP. Aber bei der SVP ist es für uns vielleicht einfach alle ein bisschen verblüffender, dass die Partei, die wir immer so als offensiv, aggressiv, themendominant wahrgenommen haben, dass die jetzt seit einiger Zeit wirklich desorientiert wirkt, unsicher in den Themen, keine klare Linie hat, sich widerspricht, Personalien öffentlich ausgetragen werden, irgendwie namentlich Andreas Glarner oder Roger Köppel oder Martula Blocher oder so. Das sind Phänomene, die man von dieser Partei sonst nicht so kennt hat. Und die SVP ist aus dem Tritt und sie kommt nicht mit dem Problem zu Rand, dass ihre zwei ganz grossen Themen wie im Moment tot sind. Europa und Migration. Beides interessiert eigentlich im Moment niemand. Und sie hat versucht, irgendwie mit Städtebashing im letzten Sommer, das rächt sich jetzt in der Stadt, dort verliert sie massiv. Ich meine, dass in der grösseren Stadt im Kanton Aargau vor einem guten Jahr, jetzt im Kanton Zürich, wie sie da abschneidet, das ist wirklich gravierend für die Partei. Und es gelingt ihr nicht, da mit Mobilisierung auf dem Land irgendwie aufzuwiegen. Sie hat es probiert mit irgendwie Covid-Diktatur. Das hat sich auch gezeigt, das ist eigentlich elektoral inexistent oder nicht relevant als Thema. Das hat auch nicht funktioniert. Das Einzige, wo sie sich irgendwie offenbar noch darauf verständigen können, ist so ein bisschen SAG-Bashing. Das funktioniert immer, aber mit dem gewinnst du einfach keine Wahlen. Also.
Ich glaube auch, der Städteaspekt kann man fast nicht überbewerten. Wenn wir an die Stadt Zürich denken, dort hat die SVP-Fraktion im Zürcher Gemeinderat, die ist geschrumpft im Februar auf 14 Sitze bei den Wahlen. Man muss sich das mal vorstellen, damit haben sie quasi so gut wie alles verspielt, was sie seit den 90er Jahren in der grössten Stadt der Schweiz aufgebaut haben. Also jahrelang ist die Entwicklung einfach auf und auf und auf gegangen und die Partei hat gewonnen und jetzt sind sie ja, wirklich an einem kleinen Ort wieder. Und wenn man mit SVP-Exponenten redet, dann hat man manchmal auch das Gefühl, dass sie die Städte fast schon abgeschrieben haben. Das heisst dann, ja, was sollen wir machen? In der Stadt wohnen ja eh nur noch linke Verwaltungsangestellte und so. Das habe ich jetzt wirklich ein paar Mal gehört. Und also, man hat manchmal schon das Gefühl, dass man das auch als eine Art Resignation jetzt in diesem Bereich könnte deuten.
Wo es allerdings etwas Interessantes passiert ist, wo ein bisschen bis jetzt unter dem Radar durchgegangen ist, auch von uns Medien, sie haben in der Westschweiz zwei interessante Erfolge hatten, nämlich haben sie im Wallis und in Freiburg kürzlich einen Regierungssitz gewonnen. Und das ist eine interessante Entwicklung, auch ein rechter Erfolg, muss man sagen. Lange Zeit hat ja die SVP ausser im Waadtland nie einen Regierungsrat gehabt. Dann haben sie es geschafft in Wallis mit dem Oskar Freisinger, in Neuenburg mit dem Ivan Perra. Dann haben sie mal drei gehabt, kurze Zeit. Und alle drei Sitze haben sie verloren innerhalb von kurzer Zeit. Sind eigentlich nicht nicht mehr da gewesen. Und jetzt haben sie es in Freiburg und in Wallis mit dem Franz Ruppen und dem Herr Demierre in Fribourg haben sie es wieder geschafft. Und das finde ich, ich weiss nicht, wie man das muss deuten. Vielleicht ist das ein Zufall, vielleicht hängt es mit irgendwelchen bürgerlichen Listen zusammen, dass sie das geschafft haben. Aber man könnte auch Thesen ableiten, dass sie vielleicht zu einer normaleren bürgerlichen Partei wird, wo eben vielleicht nicht mehr so mit irgendwelchen populistischen Oppositionsthemen kann punkten kann. Darum in den Protestwählerstimmen in den kantonalen Wahlen verliert, aber im Gegenzug vielleicht ein bisschen regierungsfähiger wird. Aber das ist wirklich viel zu früh, um das zu verschreien. Es ist einfach mal so eine These, die ich da möchte in den Raum werfen.
Ich möchte da vielleicht gerade noch schnell dagegen halten, auch mit einer These oder vielleicht, wenn wir noch eben in tiefer runtergehen auf die kommunalen Wahlen. Kürzlich ist im Kanton Zürich ja in verschiedenen Gemeinden gewählt worden und dort gibt es also viel Gegenbeispiel, wo die SVP sogar aus der Exekutive rausgefallen ist. Also man könnte denken an Zürich, Winterthur und Illnau-Effretiken, wo das schon ein Zeitli so ist, aber jetzt auch Uster, Wädenswil, Adliswil. Dort überall hat sich die Partei eigentlich aus der Exekutive verabschiedet. Und das ist schon ein Vorgang, der vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Und vielleicht können wir dann über das Aglo-Thema auch noch schnell reden. Also ich glaube, wenn die Partei in der Stadt verliert, ist das eine. Wenn es aber in den Agglomerationen auch passiert, wo man lange das Gefühl hat, das ist jetzt noch so der Bereich, wo sie noch könnte wachsen, wo sie viel Potenzial hat, dann muss man das vielleicht schon auch noch mal genauer anschauen.
Ja, ich finde die Gleichzeitigkeit von diesen zwei Phänomenen. Eben einerseits in der Gemeinde, in der städtischen Gemeinde fällt man raus. Andererseits in der Westschweiz kommt man in die Regierungen rein. Das finde ich schon auch interessant. Und wie man jetzt von Wallis und vom Kanton Fribourg geredet hat, nächsten Sonntag sind die Wahlen im Kanton Waadt. Der Michael Büffa hat gar nicht so schlechte Chancen, dass er dort für die SVP einen Regierungsratssitz holt. Wenn der bürgerliche Zusammenspiel im nächsten Jahr in Genf funktioniert, könnte Céline Amodry dort für die Regierung reinkommen. Also die SVP, die hat irgendwie in der Westschweiz im Moment so ein bisschen einen Lauf, was die Exekutiven angeht. Die Frage ist einfach, ist eine Normalisierung von der SVP, ist da überhaupt möglich? So, ist denn noch die SVP? Wenn sie irgendwie so eine CDU wird oder so etwas, wo das Protestelement aufgibt und so ein bisschen rechts von der FDP einfach BGB-mässig die Bauern und das Gewerbe abholt. So. Ich glaube, für so eine Partei gibt es wie in der Schweiz nicht mehr wie 18 oder 20%. Und ich finde es eine faszinierende These, aber ich glaube nicht, dass ich glaube eher, dass man eine Spaltung würde sehen in einen populistischen Flügel und in einen staatstragenden Flügel.
Aber im Moment finde ich sowieso, diese Spaltung finde ich im Moment, sieht man sehr stark, oder? Der populistische Flügel, jetzt, und ich finde gerade an dem Ukraine-Thema wird das sehr deutlich. Oder wir haben dort, einen, was ich jetzt auch mal so ein bisschen als populistischen Flügel würde bezeichnen, um einen Roger Köppel, Andreas Glarner, Yvette Estermann, um solche Leute, die da gegen den Strich bürsten, wo so die nonkonformistische Sichtweise auf den Ukraine-Krieg bedienen mit ihren Thesen. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, und ich meine, der Marco Chiesa versucht zwar häufig den Oppositionschef zu markieren, aber von seinem Typ her ist er das ja eigentlich überhaupt nicht. Der Marco Chiesa wäre eigentlich von seinem Charakter, von seinem Typ her, ein sehr konkordanzfähiger, rechter Politiker, ganz klar ein rechter, ganz klar ein SVPler. Bei ihm wirkt das manchmal wirklich auch ein bisschen aufgesetzt, da die Oppositionsrhetorik und auch ein Franz Grütter, der jetzt in der Parteileitung eine wichtige Rolle spielt, dasselbe, auch ein Stück weit auch ein Marcel Dettling, der eine wichtige Rolle spielt in der Parteileitung. Mich dünkt, das sind eigentlich Leute, die eine andere, eben die SVP, die du eher skizziert hast, Christoph, verkörpert. Aber ich sehe das wie du, oder? Wenn die sich durchsetzt, bleibt zwar die SVP stark, aber sie wird wahrscheinlich schwächer gegenüber heute.
Das führt ja dann auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit, die vorher auch schon angesprochen worden ist, oder? Einerseits fehlen der Partei so die Köpfe aus den früheren Jahren, die halt wirklich sehr dominant gewesen sind, eben wenn man daran denkt, wie der Christoph Blocher so die Sektionen abgeputzt hat von Nena nach den Wahlen. Oder auch eben Toni Brunner, der als Parteipräsident vielleicht schon noch ein bisschen eine andere Präsenz gehabt hat als Marco Gesa gegen innen und gegen aussen. Ich glaube, das liegt einerseits an den Personen selber, aber andererseits auch an der Entwicklung, die Partei fast natürlich durchgemacht hat. Eben, jahrelang hat die Partei nur eine Richtung gekannt bei den Wähleranteilen, rauf. Und da war es auch viel attraktiver gewesen, jetzt als Politiker, sich zu exponieren, Parteipräsident zu sein zum Beispiel, grosse Interviews zu geben, die dann die ganze Schweiz erzittert. Und jetzt ist es ein bisschen so, die Partei ist immer noch wahnsinnig gross, aber die wird die Parteienlandschaft nie mehr so umpflügen, wie sie das in den 90er und in den 0er Jahren gemacht hat. Und manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, dass das auch dazu führt, dass nicht mehr Personal in der ersten Reihe steht, wo das so geniesst und so gern präsent ist. Und dass das vielleicht dann auch noch ein bisschen eine Auswirkung darauf hat, wie die Partei gegen aussen wirkt.
Das ist jetzt sehr höflich ausgedrückt.
So bin ich.
Jacqueline, ich würde dir nur in einem Punkt ein bisschen widersprechen. Sag niemals nie, wenn es um die SVP geht. Ich verfolge die Partei wirklich seit den 90er Jahren und man hat sie x-mal tot gesagt in dieser Zeit. Also ich würde die das noch nicht verschreien heute. Oder dass da nicht auch wieder eine Trendwende anbringen. Und ich würde gleich auch noch daran erinnern, das SRG-Wahlbarometer vom letzten Oktober hat Ihnen einen Zuwachs an Wählerstimmen vorausgesagt. Ich glaube auch da, wie bei der FDP, die definitive Prognose auf 2023 finde ich heute recht schwierig, ganz ehrlich.
Ja, versteht mich richtig. Also erstens machen wir Momentaufnahmen, wie immer, und das ist so gemein gewesen. Und zweitens eben tot gesagt, habe ich sie auf keinen Fall. Sie ist die grösste Partei der Schweiz und bleibt das voraussichtlich auch noch bis auf Weiteres. Aber ich glaube, schon in der Qualität des Auftritts hat sich etwas geändert und das finde ich interessant.
Apropos tot gesagt, und um jetzt eine sehr elegante Überleitung zu machen, was man auch häufig tot gesagt hat, und zwar zu Recht, ist BDP. Nein, Venedig heisst es doch, BDP.
Was, ist das etwas zum Essen gewesen?
Also, wenn man auch recht häufig dort gesagt hat, und zwar zu Recht, ist BDP, das ist eine Partei, die jetzt mal gegeben in der Schweiz, die hat eine Bundesrätin gehabt, eine Bundesrat auch. Die haben aber fusioniert mit der Mitte. Warum reden wir so wenig von der Mitte? Inwiefern ist die Fusion zwischen den Parteien, CVP und BDP, schon wieder völlig verpufft?
Das finde ich jetzt wirklich im Fall persönlich eigentlich das interessanteste Feld, die Mitte. Und zwar, der Gerhard Pfister hat zwei wahnsinnige Sachen gleichzeitig gemacht. Er hat zwei Parteien fusioniert, die zwar vom politischen Profil her sehr nahe beieinander stehen, aber wo die Wähler eigentlich nicht miteinander auskommen. Nämlich die katholischen CVP-Wähler und die protestantischen BDP-Wähler oder die reformierten BDP-Wähler. Er hat einerseits die zwei Parteien fusioniert und gleichzeitig noch den Parteinamen geändert. So. Das ist eigentlich so von allen parteipolitischen Abenteuern oder Manövern in den letzten Jahren ist das wie klar wie es das Grösste in der Schweiz. So. Und er hat das eigentlich recht reibungslos über die Bühne gebracht. So. Und er hat mit dem wirklich grosse Manöver versucht, die zwei zentralen Probleme von seiner Partei zu lösen. Erstens, die Partei gewinnt keine Neuwähler. Sie hat loyale Stammwähler, aber die sterben langsam aus. Das hat auch die Selex-Studie 2019 zum Beispiel gezeigt. Es gibt wirklich kaum...
Das ist wie bei den Tageszeitungen.
Genau, das gleiche Problem. Das Milieu der Zeitungsleser stirbt auch aus. Und das zweite Problem sind die grossen reformierten Kantone. Zürich, Bern, Waadt und Aargau.
Dort wohnt also der Aargau ist im Fall teilweise katholisch, würde ich als Aargauer doch noch einwenden. Das ist eben genau, das zeichnet eben den Kanton Aargau, ist eben ein bisschen spannender als andere Kantone.
Er ist aber im Sonderbundskrieg auf der richtigen Seite gestanden.
Sie sind immer auf der richtigen Seite.
Also er hat mit den Protestanten gekämpft im Sonderbundskrieg und ist deshalb nicht ein klassisches CVP-Territorium. In diesen vier Kantonen holt man fast 100 Nationalratssitze und in diesen vier Kantonen ist die Mitte oder die CVP eigentlich inexistent gewesen. Und durch die Umbenennung und indem man sich vom C entledigt hat, hat der Gerhard Pfister sich quasi in diesen vier Kantonen öffnen für Neuwähler. Und jetzt haben drei von diesen vier Kantonen in den letzten zwei Jahren gewählt und man sieht, es hat überhaupt nirgends funktioniert. Im Kanton Bern nicht, im Kanton Waadt nicht. Im Kanton Waadt sind es, glaube ich, noch unter 1% inzwischen als Mitte. Im Kanton Bern haben sie es nicht geschafft, Konkursmasse von der BDP schon nur zu erhalten. Und im Kanton Aargau haben sie im 20. auch schon verloren. Und somit stellt sich tatsächlich die Frage, ja, was macht man eigentlich jetzt neu? Ich habe leider die Antwort nicht, aber ich finde es extrem interessant, was passiert mit der Mitte.
Ja, die Beispiele, die du ansprichst, Christoph, die zeigen ja auch, dass Politik halt anders funktioniert. Das ist nicht Mathematik, dass man eben, Beispiel Bern hast du angesprochen, dass man die Wähleranteile halt wirklich nicht einfach zusammenzählen kann und dann hat man es. Also vor 4 Jahren haben die BDP und die CVP dort zusammengerechnet noch einen Wähleranteil, glaub, von 9,4% gehabt und jetzt sind sie zusammen noch auf 7,1% gekommen. Also das ist das, was du ansprichst.
Der Gerhard Pfister, Bern ist wirklich mit dem Resultat, kann er überhaupt nicht zufrieden sein, oder? Aus dem Grund, wie er gesagt hat. Und das totale Desaster hat eine Frau verhindert, nämlich Astrid Bertschi, die wahrscheinlich in der restlichen Schweiz wenig bekannt ist. Die hat es nämlich geschafft, als Mitte-Politikerin den Regierungsratssitz zu halten in Bern, als Nachfolgerin von der Finanzdirektorin Beatrice Simon. Und wenn sie das nicht geschafft hätte, dann behaupte ich, wäre das der Anfang vom Ende gewesen, von dieser Mitte. Und dank dem sie jetzt den Regierungsratssitz können halten können sie hoffen, dass es vielleicht können stabilisieren oder vielleicht mittelfristig. Und das ist wirklich sehr ein entscheidender Sieg gewesen und auch nicht unbedingt zu erwarten, weil Frau Bertschi ist keine profilierte Politikerin gewesen im Kanton Bern bis jetzt. Also ihr höchstes Amt, das sie bis jetzt gehabt hat, ist Gemeindeparlamentarierin gewesen in Ostermundigen. Sie ist wenig profiliert. Sie muss jetzt auch zeigen, ob sie das wirklich kann. Und man muss auch sagen, sie hat es natürlich die Wahl vor allem darum geschafft, weil sie auf einem bürgerlichen Ticket mit der SVP und der FDP können mitsegeln. Aber eben das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Ich habe das Gefühl, der Gerhard Pfister war sehr erleichtert an dem Wahlsonntagabend, dass sie das geschafft hat.
Hat denn eine Erklärung, warum es so schwierig ist für die Mitte, auch in diesen Kantonen?
Also ich habe vom Gerhard Pfister eigentlich erwartet, dass er versucht, die Partei zu stabilisieren. Da kann man sagen, das ist so im 19. Jahrhundert mehr oder weniger gelungen. Und dass er dann nebst der Fusion und zu dem organisatorischen, dem kommunikativen von der Umbenennung, dass er dann mal noch ein inhaltliches Projekt lancieren würde. Eine Volksinitiative, wo die Partei für neue Wähler anschlussfähig macht, für junge anschlussfähig macht, für urbane Leute anschlussfähig macht. Und man muss sagen, eigentlich inhaltlich ist einfach überhaupt nichts passiert. Sie träumen noch von ihrer Heiratsstrafe, vom Rückspiel in der Heiratsstrafinitiative oder so etwas. Aber eigentlich ist inhaltlich bei der Mitte einfach überhaupt nichts rum.
Ich persönlich glaube, das ist nicht das Hauptproblem von Gerhard Pfister, sondern das Hauptproblem ist GLP, wo in einem ähnlichen Wählersegment fischen, wie er. Zwar zum Teil ein bisschen mit einem anderen Programm, aber auch Mitte, Urbane, gerade auch die reformierten Grosskantone, man hat das ja auch gesehen, oder? Die GLP hat jetzt in Bern wieder zugelegt und ich glaube, die GLP tut allen anderen Mitteparteien im Moment extrem weh. Also der Mitte, aber auch der EVP zum Beispiel, wo nicht viel, aber auch in der Tendenz ein bisschen verliert und so. Und ich glaube, die GLP, die einfach im Moment irgendwo so ein bisschen eine trendy Partei ist, das tut ihnen extrem weh. Eben nicht nur der FDP und der SP, sondern auch der Mitte. Oder unzufriedene SPler, die eher gegen die Mitte gehen, die gehen nicht zu der Mitte, zu der neuen Mitte, auch mit dem neuen Namen, sondern die gehen in der Tendenz eher zu der trendy GLP-Partei.
Du baust immer extrem schöne Übergänge.
Ja, du nutzt sie immer super, oder?
Aber stimmt es, dass da die gleichen Wähler sind? Das ist das gleiche Segment.
Da würde ich also auch ein Fragezeichen machen. Also, der Markus hat gesagt, Mitte will junge urbane Wähler ansprechen. Vielleicht will sie das, aber das ist jetzt wirklich nicht die natürliche Wählerschaft von dieser Mitte. Und bei der GLP ist sie eben das tatsächlich und auch immer mehr geworden in den letzten Jahren. Die Partei, die hat, wenn man so will, viel mehr Sexappeal für die Wählerschichten. Sie hat bös gesagt, nicht so der Mief von dieser alten Systempartei. Wenn man die Zahlen anschaut von so Wahlumfragen, dann sieht man, dass die gewählt werden von überdurchschnittlich viel sehr gut gebildeten, gut verdienenden, urbanen Menschen. Und das ist auch eine ganz andere Ausgangslage. Und die GLP ist ja in den letzten Jahren auch von einer oder hat den Akzent recht stark verschoben vom wirtschaftsliberalen Fokus auf einen gesellschaftsliberalen, hat so das Progressive sehr stark betont, auch mit den Exponentinnen, die sie hat. Und ich glaube, das gelingt ihr halt recht gut, zum dort zum Beispiel eine Gleichstellungspolitik zu propagieren, die dem entspricht, wo viele junge, urbane Menschen leben oder möchten leben. Ja, sie macht das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und relativ undogmatisch, hat man das Gefühl. Das hat dann so einen Bewegungscharakter. Und das ist wahrscheinlich das, wo Leute anspricht, die bis jetzt nicht so fest an eine Partei gebunden waren. Und die Mitte kann natürlich versuchen, die Wählersegmente auch anzusprechen, aber das ist dann eine Herausforderung, wie eben, wir haben vorher vom Zeitungssterben geredet. Wenn eine alte Printzeitung junge Leser möchte ansprechen, kann sie das versuchen, aber das ist für die natürlich dann viel schwieriger, auf Kanälen wie Instagram erfolgreich zu sein oder auf TikTok, wie für jemanden, wo mit dem aufgewachsen ist, vielleicht zum so den ein abenteuerlichen Vergleich zu machen.
GLP ist Insta, Mitte ist irgendwie die NZZ von früher, so wird's. Egal. Christoph, du hast etwas auf das sagen, oder?
Ja, ich sehe es genau gleich wie Jacqueline. Ich habe das Gefühl, dort, wo die Mitte könnte punkten bei Neuwählern, dann wäre bei Leuten, die irgendwie bürgerlich sind, klar bürgerlich, vielleicht im mittleren Alter, Familie haben, nicht unbedingt Uni-Absolventen und quasi so ein bisschen die globalisierte Elite, sondern Mittelständler, wo mal wählen und mal nicht, immer bürgerlich, mal FDP, mal BDP. In diesem Bereich können sie wachsen, wenn sie ein Angebot würde für Staat formulieren. Und das ist in meinen Augen ist dann nicht das Segment, wo die GLP im Moment punktet. Aber klar ist, es ist eng in der Mitte, so mit die GLP, die sich immer weiter ausbreitet. Das gibt auch Verdrängungseffekt. Und der Pfister schafft es nicht, seine Partei da irgendwie wirklich zum Fliegen zu bringen. So. Es könnte jetzt aber zum Teil auch damit zusammenhängen, dass man die Mitte im Moment sehr stark über den Gerhard Pfister wahrnimmt. Es ist zwar immer interessant, wenn er sagt, und die Zeitungen räumen gerne Doppelseiten frei für Interviews mit ihm, aber tatsächlich ist auch, die Partei ist im Moment eigentlich vor allem er selber. Und möglicherweise muss auch da sich verändern, wenn sie anschlussfähig werden für neue Wähler.
Vielleicht noch ein Argument. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, dass die fehlenden Konturen für die Mitte tendenziell ein Problem sind. Ich glaube, bei der GLP ist es einfach genau umgekehrt. Dort ist das fast ein Segen für die Partei, dass sie nicht überall sehr, sehr ein klares Profil hat. Damit wird sie quasi zu einer Projektionsfläche, wenn man so will. Sie hat das irgendwie geschafft, dass jeder und jede kann ein bisschen hineininterpretieren oder sich selber kann aussuchen, was er oder sie unter dem Versprechen GLP möchte verstehen. Unser Kollege der Christian Zürcher hat das letzte gut geschrieben in einem Porträt über den Jürg Grossen, über den Parteipräsidenten. Er hat geschrieben, der GLP fühle sich der progressive Bünzli daheim und der bünzlige Progressive. Ein bisschen grün, ein bisschen liberal, wissenschaftlich, lösungsorientiert, dazu pro-Europa und eher konservativ im Geld ausgeben. Grün-liberal sie töge nicht weh, hat er geschrieben. Und das kann man natürlich sagen, das ist vielleicht nicht das, was man sich als Partei wünscht, dass man so ein schwaches Profil hat, aber schlussendlich, wenn es aufgeht, dann geht es auf.
Markus, ist es nur ein Image bei der GLP oder machen sie auch inhaltlich etwas besser als die anderen? Dass sie gönnen jetzt
immer. Man hat ihnen ja lange vorgeworfen, dass sie eigentlich nicht fassbar werden und nur ein super Label haben, oder? Grün und liberal und so. Das ist, und da muss man sicher sagen, das war damals sicher ein guter Griff von ihnen. Ich finde, sie haben mindestens in zwei Themenbereichen, aber in den letzten, würde ich sagen, etwa zwei Jahren geschafft, ihr Profil zu schärfen. Das erste Thema ist Gesellschaftspolitik. So Sachen wie die Ehe für alle geht ja ganz konkret auf einen Vorstoss von der grünliberalen Nationalrätin Katrin Bertschi zurück. Also sie haben sich dort als sehr konsequent liberale Kraft in der Gesellschaftspolitik etabliert. Sicher nicht allein. Also sie sind in diesen Fragen meistens ungefähr einig mit der FDP und auch mit der SP teilweise. Aber das ist ihre, dort haben sie sich sicher klar positioniert. Und dann finde ich sehr interessant ist das zweite Thema, nämlich die Europapolitik. Das hat sich erst in den letzten, würde ich sagen, anderthalb, zwei Jahren so herauskristallisiert. Im Moment, muss man sagen, sind die Grünliberalen die mit Abstand am klarsten proeuropäisch positionierte Partei. Sie waren für das Rahmenabkommen gewesen mit der EU, am Schluss als Einzige noch. Sie sind die, die jetzt sagen, wir müssen uns einigen, wir müssen uns integrieren, wir müssen ein Rahmenabkommen haben oder vielleicht auch irgendein EWR beitreten. Das sagt sonst niemand so. Weder die SP, also die SP ist heute nicht mehr die klar proeuropäische Partei, die sie mal war, bis vor etwa zwei Jahren. Und da ist es halt schon so, dass sie sich da positioniert hat als ein Hafen, auch für frustrierte SPler, die in die EU wollen. Für, auch wenn die GLP nicht, meines Wissens nicht offiziell sagt, dass sie den EU-Beitritt wollen. Und zum Teil vielleicht auch für frustrierte Freisinnige, die es ihrer Partei nicht verziehen haben, dass sie dort auch mitgeholfen haben, das Rahmenabkommen abzuschiessen. Ich sage nicht, dass sie in allen Themen so klar positioniert ist, aber in diesen beiden Themen schon. Und dann hat sie halt noch das Grüne, den grünen Anstrich, oder, wo ihnen einfach auch im Moment einfach nach wie vor hilft, Wahlen zu gewinnen.
Und sie hat über die Jahre ein deutlich besseres Gespür für Themen entwickelt, hat man das Gefühl. Vielleicht auch mit dem personellen Wechsel, was es dann irgendwann gegeben hat. Also ich glaube, so einen Flop wie 2015 mit der Erfolgsinitiative Energie statt Mehrwertsteuer, wo ja irgendeine rekordverdächtige 92% der Leute abgelehnt hat. Ich habe das Gefühl, das würde ihnen im Moment nicht mehr passieren.
Wir haben lange über die GLP, über die Mitte, ein bisschen über die BDP. Und über die SVP und die FDP geschwätzt. Kleine Schlussrunde. Welche von diesen Parteien gewinnen in eineinhalb Jahren, welche verlieren?
Vielleicht müssen wir noch schnell vorausschicken, um den Sack noch ein bisschen zusammenbinden. Oder wenn man die Bilanz der kantonalen Wahlen bisher anschaut, dann verlieren die SVP, die FDP und die Mitte alle gewichtet über die ganze Schweiz etwa 1,1%, ziemlich gleich viel. Und die GLP gewinnt knapp 3%. Also im Moment ist es wirklich so, das, was die anderen drei Bürgerlichen verloren hat, die GLP bis jetzt etwa zugelegt. Das ist, aber eben, das ist nur kantonale Wahlen.
Und jetzt die Prognose, wie ist denn in eineinhalb Jahren?
Prognose ist natürlich schwierig zu treffen. Mein Eindruck ist, man hat in den letzten Wochen und Monaten viel können lesen, Interpretationen über, was die kantonalen Wahlen für die nationalen bedeuten. Ich habe das Gefühl, es gibt so wie der Haupttrend ist der, dass die Systemparteien Mühe haben. Systemparteien, quasi die vier Bundesratsparteien. Und ich sehe im Moment nicht, dass sich der Trend irgendwie abschwächt. Es verlieren mal die ein bisschen mehr, mal die. Die SP hat es besonders streng im Moment, aber es haben eigentlich alle vier Bundesratsparteien haben Mühe. Und es ist wahrscheinlich eine relativ sichere Wette, dass die GLP nochmal wachsen kann im 23., weil einfach der Trend so stark ist. Und ich habe das Gefühl, sie wird das machen auf Kosten der vier Bundesratsparteien.
Ich bin einverstanden. Was ich aber schwierig finde, zum Voraussagen, ob sie so viel wachsen können, wie es jetzt aussieht. Oder? Dass sie wachsen können, würde ich auch sagen, die Wette würde ich auch machen. Wie viel sie wachsen können, wird sehr stark auch davon abhängen, wie viel Nachwirkung die grüne Welle hat. Und da sehen wir eine gewisse Abschwächung. Das wäre ein Thema sonst noch für. Und es kann dann schon sein, dass vielleicht bis im 23. sowohl die GLP wie die Grünen nicht mehr ganz so viel zulegen, wie man im Moment noch könnte erwarten. Wenn die grüne Welle sich weiter so, wenn die weiter so ein bisschen verdunstet, wie sie im Moment den Eindruck macht.
Einverstanden bin ich mit euch zwei, dass wahrscheinlich die einzige Wette, die man jetzt im Moment relativ zuverlässig abschliessen könnte, ist, dass eben die GLP eher noch ein bisschen zulegt. was jetzt die grünen Wellen betrifft und so weiter, dort, glaube ich, hängt so stark davon ab, was jetzt in den nächsten Monaten passiert. Wenn wir nochmal einen Rekordsommer haben mit Hitzetagen nach und nach, dann sieht das ganz anders aus, als wenn wir ihn nicht haben. Es kommt darauf an, was in der Ukraine passiert, wie das auf den Rest von Europa ausstrahlt. Also ich glaube, um jetzt eine Prognose zu machen für die SVP, für die FDP, da ist es schlicht noch zu früh.
Ich habe es trotzdem alles aufgeschrieben und werde das dann euch in eineinhalb Jahren um die Ohren hauen. Das war es, unsere aktuelle Folge von Politpro zum Stand der Partei rechts von der Mitte und in der Mitte. Merci fürs Mitdiskutieren, Jacqueline Bücher in Zürich, Markus Häfliger und Christoph Lenz in Bern. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.